Wenn wir halt schauen, wer hockt im Ständerat, oder, dann sieht man schon mal, okay, das ist wirklich kein Abbild von der Bevölkerung. Dort sind alle, also alle der Linde gesagt, gell? Ja, genau, eine bestimmte Geschlechtsidentität, einen bestimmten Job. Es gibt fast nur JuristInnen im Ständerat.
So schön in der Schweizer Politik, denn wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann macht man einen runden Tisch.
Ei, das stimmt.
Ja. Und mega häufig ist mir schon aufgefallen, auf den Zeitungsfotos sind die Tische dann aber eckig.
Oh! Hey, habt ihr schon mal, seid ihr schon mal wirklich im Tessin bei uns gewesen und habt die Rustici gesehen, wo alle die alle ZürcherInnen da gekauft haben? Da können wir nicht euer Raumplanungsgesetz so umsetzen, ohne dass wir die Häuser müssten abprotzen müssen. Das ist jetzt eins von unzähligen Beispielen.
Das ist der Politkuchen mit mir, Michael Elsener, und meinem Gast. Wir sagen immer, die Schweiz ist ein Land, wo alle Interessen abgeholt werden. Aber die Interessen von Zweinen gehen im Bundeshaus sehr häufig unter. Die Interessen von Städten und Kantonen. Städte, die progressive neue Lösungen umsetzen wollen, werden zum Beispiel vom konservativen Parlament immer wieder mal ausbremst. Oder das Parlament beschließt ein neues Gesetz und die Kantone bekommen plötzlich neue Aufgaben oder müssen mehr zahlen. Ohne, dass man es in der Öffentlichkeit eigentlich gross mitbekommt, da brodelt es extrem. Und das ist gefährlich für das Funktionieren der Demokratie in der Schweiz. Darum rede ich heute bei einem Stück Kuchen wieder mit Rahel Friburghaus. Sie ist eine absolute Expertin beim Thema Föderalismus und sie hat ab 2025 eine Assistenzprofessur an der Uni Lausanne. Rahel, schön, bist du wieder da.
Merci vielmals, dass ich da bin.
Sehr, sehr gerne.
Unter KollegInnen, so können wir uns vorstellen.
Genau, wir sind unter KollegInnen und ich habe gefunden, heute backe ich einen Rhabarber-Pudding-Kuchen. Zwar wie, so ein bisschen, wie es ja darum geht, hey, wie zum Teil vielleicht das Parlament probiert Einfluss zu nehmen auf Städte und Kantone. Es ist so ein bisschen bittersüß.
Oh. Geschmack. Darf man probieren?
Natürlich.
Oh. Mit Mandeln und oben drauf. Ah, wirklich. Exzellent. Also, dir kann man wirklich nicht genug Kompliment geben für deine Küche. Und auch wie es aussieht. Man kann leider weder den Geschmack transportieren, noch wie es aussieht, aber beides ist das Maximum und noch viel mehr.
Die Rhabarber flasht dich gerade voll.
Genau. Und das Bittersüße, also wenn Bittersüße so fein ist, wie du es herbekommst, dann steht so um Föderalismus gar nicht so schlecht.
Damit wären wir schon am Ende vom heutigen Podcast. Schön, sind ihr dabei gewesen beim Politkuchen. Das, was ich am Anfang angesprochen habe, du als absolute Expertin vom Föderalismus, ich blicke da weniger durch. Aber so mein Eindruck ist, eine Mehrheit vom ihr konservativ-bürgerlichen prägten Parlament probiert immer wieder mal so ein bisschen fortschrittliches Denken in Städten zum Beispiel zu unterbinden. Ist der Eindruck richtig?
Ja, das ist wirklich sicher richtig. Und ich glaube, egal, wenn man gerade irgendwie Zeitungen in den letzten Wochen mal aufgeschlagen hat, gibt es so Klassiker vom Mindestlohn, vom Tempo 30, aber eigentlich wirklich die ganze Palette, wo irgendwie von progressiver Politik, wo irgendwie eben unsere Städte, unsere Gemeinden damit experimentieren, zum Teil auch Kantone, und wo dann irgendwo immer genau in dem Ende, wie du es sagst, dass einfach der, wo jeweils eben am längeren Hebel sitzt, weil er weiter oben ist, sei es der Bund gegenüber von den Kantonen oder sei es Kantone gegenüber von den Städten, sozusagen den Versuch von irgendwie eben fortschrittlicherer, progressiver Politik oder welcher Politik auch immer, dass er die einfach will übersteuern und quasi Gemeinden ihre Autonomie rauben.
Mir fällt damit auf, wenn ich mit gewissen Menschen aus der Politik rede, dass sie mir noch finden, so die progressiven Ideen, das sind einfach so linke Ideen. Aber wenn man jetzt so denkt, eine Stadt will ja etwas Neues einführen, will sie ja feststellen, hey, schau, da haben wir ein Problem. Wir sind da, um das Leben für unsere BürgerInnen angenehmer zu machen. Also müssen wir eigentlich etwas machen. Du hast vor Stichwort Mindestlohn so angesprochen. Ich fände es spannend, vielleicht an ein, zwei Beispiele, das können so festzumachen. Was würdest du sagen, wo ist es dir extrem aufgefallen, dass eben das Parlament einfach sagt, hey, Stadt, Kanton, geht im Fall nicht, könnt ihr nicht so machen?
Ja, so ein bisschen ein klassisches Beispiel, wo man es vielleicht das erste Mal auch in der Schweiz bemerkt hat, weil, kleine Klammer, in Amerika gibt es das eigentlich schon lange, dass so die typischen Blue Cities, die so grossen Städte ein Problem probieren zu lösen, was sie in einer Stadt beobachten. Und dann ist so ein bisschen der republikanische oder konservativ bunte Staat, der Red State, wo sie quasi übersteuert. Und sowohl in der Schweiz wie auch in den USA ist eigentlich so die Cannabis-Frage etwas, wo so ein bisschen die Gemüter hochgehen ließ, eigentlich über eine längere Zeit auch. Und zwar ist es in der Schweiz so, dass wir im Betäubungsmittelgesetz sogenannte Experimentierartikel haben. Und das klingt schon mal verstaubt und langweilig, aber gewisse Städte haben in dem auch eine Chance gesehen. Du sagst es richtig, man muss sich keine Illusionen machen, Cannabis wird konsumiert.
Nein.
du sagst, nein, okay.
Und es bindet ja vor allem dann einfach auch Polizeikräfte, oder? Wenn man dann alle muss ahnden.
Es gibt einen Schwarzmarkt, es gibt Folgeprobleme von einem Schwarzmarkt und es sind zum Teil sehr eigentlich komplexe Problemlagen. Und dann haben die Städte auf einmal eben den Experimentierartikel entdeckt in diesem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und jetzt das Gefühl gehabt, wir könnten doch da kreativ werden. Und das will ja der Föderalismus. Der Föderalismus macht einen Rahmen sein, wo Städte, wo Gemeinden, wo Kantone können kreativ sein, wo sie eben Autonomie haben, wo sie nicht immer zuerst müssen den Bund fragen oder den Kanton fragen, ob sie das dann vielleicht dürfen, sondern in gewissen Bereichen sind sie eigenständig. Und sie können dort eigenständige Politik machen, die ihre BürgerInnen wollen.
Weil sie auch näher dran sind und Probleme sehen.
Ja. Genau. Du sagst richtig, die sehen, dass dann eben vielleicht Polizeikräfte an einem anderen Ort fehlen, dass ein anderer Einsatz vielleicht eben nicht so gut kann die Sicherheit von uns BürgerInnen gewährleisten, weil PolizistInnen mit irgendwie Bussen verteilen oder sonstigen Sachen für Cannabiskonsumierende sind. Und dann sucht man nach Lösungen. Und die Städte haben die unterschiedlichsten Lösungen gesucht. Die einen haben gesagt, ja, wie wäre es, wenn wir es ganz möchten legalisieren, wie könnte es sein, wenn wir es kontrolliert in der Apotheke abgeben. Es hat die unterschiedlichsten eben kreativen Ideen gegeben, wie es unser Föderalismus eigentlich will.
Das ist eigentlich noch schön, also Apotheken mit neuen Sachen kombinieren. Post und alles ist ja bei mir auch schon in der Apotheke. Man sagt, es gibt jetzt auch noch einen kleinen Cannabis-Shop.
Absolut, ja. Und dann wären vielleicht auch Bürgerliche, hätten da vielleicht wie hergeschaut, wenn man gesagt, wenn die Post hätte gesagt, okay, wir werden jetzt den Service Public tut man jetzt auch ein bisschen rationalisieren, dort ein bisschen etwas abbauen und überlegen, wie könnte man vielleicht auch ein bisschen das effizienter machen. Eben vielleicht auch das Post da wie noch ein neues Tätigkeitsgebiet hatte. Aber in dem egal, es hat viele kreative Vorschläge gegeben und in vielen Kantonen haben wir das gleiche Muster gesehen. Eine Stadt wollte etwas machen im Bereich von der pilotprojektmäßigen Cannabis-Legalisierung. Und dann ist der Kanton gekommen, der in vielen, vielen Kantonen ja bürgerliche Mehrheit hat. Und dann hat es nicht gefallen, was die rot-grünen Städte tatsächlich unternehmen. Und die haben versucht, auf kantonaler Ebene eigentlich, wie die Autonomie von der Gemeinden auszuhebeln.
Mhm. Und das passiert ja nicht nur eben bei Cannabis-Geschichten, sondern eben auch bei vielen anderen Bereichen. Gibt es noch vielleicht zwei andere Beispiele, die du mal nennen, wo das auch passiert?
Ja, Mindestlohn müssen wir, glaube ich, vielleicht noch mal erwähnen. Du hast es zwar schon erwähnt, aber dort ist, glaube ich, insbesondere ist auch ganz ein wichtiges Beispiel, weil dort haben sogar auch BürgerInnen darüber abgestimmt. Also dort hat eine Mehrheit zum Teil auch in den Kantonen Ja gesagt. Ja, wir wollen, wir als Kantonsbevölkerung irgendwie in Neuenburg zum Beispiel, wir wollen den Mindestlohn. Also direkte Demokratie und Föderalismus sind ja eigentlich sonst auch die zentralen Pfeiler von unserem direkt demokratisch ausgerichteten System. Und genau diese Pfeiler haben eigentlich so schön gegriffen.
Und was ist nachher auf Bundesebene passiert?
Dann haben wir dann eigentlich wie gesehen, das ist eine ganz lange Geschichte, aber kurz zusammengefasst. Ja, da braucht es viel von deinem feinen Kuchen, dass wir da durch die ganze Geschichte kämen. Kurz zusammengefasst hat dann auf einmal, muss man ganz sagen, oder der Gastroverband in der Schweiz, wie bemerkt, auch die Mindestlöhne haben vielleicht für uns auch gewisse Begleiterscheinungen, sage ich jetzt mal neutral, die für uns vielleicht nicht ganz wünschenswert sind.
Also finanzielle Auswirkungen, sie würden mitzahlen.
Das hast jetzt du gesagt, aber das ist wirklich... Ja. Ist
wahrscheinlich nachvollziehbar, die Margen sind eng für Gastro, das ist eh tricky, schwierig.
Fachkräftemangel kommt dort noch dazu, dass man dort irgendetwas hat müssen machen musste, ist wie auf der Hand gelegen, da stimme ich dir sicher zustimmen. Und was man aber dort wie gemacht hat, ist, dass man ziemlich einen radikalen Ansatz gewählt hat, dass man nämlich einen Vorstoss hat gemacht im Bundesparlament, der hat wollen, eigentlich sozusagen die kantonalen Mindestlöhne aushebeln, sozusagen. Oder dass man wie für den Fall wollte sagen, dass wenn es einen Gesamtarbeitsvertrag gibt, das klingt ein bisschen technisch, aber dass der Vorrang hat, also quasi ein Kanton, der weitergehen mit einem Mindestlohn, dass der sozusagen der nicht darf seine Autonomie nutzen.
Das war der Vorstoss gewesen, Erich Ettlin von Obwalden, die Mitte, der gefunden hat, so, hey, look, Bund bestimmt über quasi das Lohnniveau in allen Kantonen.
Genau, über die eben Gesamtarbeitsverträge, wo man ja immer, wo man auch stolz ist drauf in der Schweiz, dass man die Sozialpartner geschafft hat oder wo die ArbeitgeberInnen mit den ArbeitnehmerInnen etwas verhandeln, um dann eben zu einem Gesamtarbeitsvertrag
kommt. Das, was du vorher gesagt hast, dass es eigentlich noch erstaunlich ist, dass viele aus konservativen, bürgerlichen Parteien dann eigentlich neue Lösungen in Städte zurückpfeifen, probieren auszubremsen, wo ja sonst eigentlich gerade von bürgerlich-konservativen Seiten sehr häufig das Argument kommt, hey, Föderalismus ist mega wichtig. Selbstbestimmung von den Kantonen, lassen sie machen, möglichst wenig eingreifen, aber dort dann nicht.
Wäre das jetzt fast das Bittersüße vom Föderalismus, was so fein ist an deinem Kuchen?
Vielleicht müssen wir für das wirklich ein grosses Stück
Vielleicht ein Kuchen sehr grosses nehmen, Stück sogar.
Wenn man sieht, wie eigentlich der Föderalismus untergraben wird. Oder wie würdest du es formulieren?
Untergraben finde ich wirklich eine super, super, super Formulierung von dir. Weil man sagt eigentlich auch oft in der Forschung, dass der Föderalismus eigentlich zwei Pfeiler hat. Über einen haben wir eigentlich schon geredet, wo es eben darum geht, dass jede Stadt, jede Gemeinde, jeder Kanton der soll dürfen eine eigenständige Politik machen. Nicht müssen Rücksicht nehmen auf den Kanton, auf den Bund, sondern die Politik machen, die an diesem Ort, in dieser Region passt, wo die Leute wollen, wo BürgerInnen nahe Politik ist. So die Autonomie ist einer der beiden wichtigen Pfeiler. Oder der andere ganz wichtige Pfeiler ist Mitwirkung. Föderalismus funktioniert auch immer nur, wenn die unterschiedlichen Staatsebenen zusammenwirken, wenn der Bund eng zusammenarbeitet mit den Kantonen, mit den Gemeinden und die Kantone eben umgekehrt auch die Möglichkeit haben, mitzumischen. Dass eben nicht einfach ein Bundesparlament irgendetwas kann bestimmen und irgendwie eben die kantonal beschlossenen Mindestlöhne wieder kann aushebeln kann, sondern dass die Kantone dort wirklich auch dürfen am Tisch hocken, mit Kuchen essen.
Mhm. Und wenn du sagst, Kantone mitbestimmen, also wir haben ja eigentlich auf Bundesebene haben wir ja zwei Parlamentskammern, wo der Ständerat eigentlich so die Bedeutung hat vorher, das ist Kantonsvertretung, die jetzt da ist, pro Kanton oder innerhalb Kanton zwei oder eine Person, die auf Bern geht. Wenn ich mit Leuten aus dem Ständerat rede, dann sagen mir die sehr häufig, hey, wir vertreten Kantone.
Genau.
Jetzt tust du das Ganze wirklich untersucht. Wie häufig stimmen denn Ständeräte wirklich kantonsfreundlich ab?
Ja, du sagst es richtig. Also eigentlich, wir denken jetzt genau, ja, die letzten Ständeratswahlen, die wir erlebt haben, da heisst es auf jedem Flyer irgendwie, ich bin die Stimme für Zürich und ich schaue, dass die BernerInnen zu ihren Interessen kommen in Bundesbern. An ihrem Selbstverständnis sind unsere Ständeratsmitglieder wirklich, sehen sich als Kantonsvertretung. Aber wenn wir die Bundesverfassung anschauen, dort heisst es eigentlich, dass jeder Kanton selber darüber bestimmen kann, wie man eben die sogenannte Kantonsvertretung die wählen will. Das heisst nie, dass wir müssen, wie sollte die meisten Kantone machen, unsere Ständeratsmitglieder müssen in einer Mehrheitswahl, in einer Majorzwahl wählen. Und früher war es so tatsächlich so, dass die Kantonsregierung eben selber gesagt hat, okay, wir haben jetzt den Ständerat, die Kantonskammer, dann schicken auch wir als Kantonsregierung irgendjemanden auf das Bundesbern schicken. Dann lassen wir nicht die Leute selber irgendeine Ständerätin, einen Ständerat wählen, wo wir keinen Draht haben, sozusagen zu denen, sondern also, wir schicken jemanden.
Also, dass man eigentlich hier eine ehemalige Regierungsrätin oder so genommen hat und die wirklich geschickt hat. Also, der
sogar
Kanton hat selber die.
Okay, manchmal ja. Sogar, ja genau. Dass man wie dass der Kanton wirklich Kantonsbehörde, also Kantonsregierung beschlossen hat, wer unsere Vertretung ist, unsere Vertreterin, unser Vertreter. Und diese Person ist dann, genau wie du sagst, gleichzeitig Regierungsrat, Mitglied von der kantonalen Regierung und aber auch gerade im Ständerat sozusagen geschaut hat, dass der Kanton wirklich eben am gleichen Tisch hockt und mitbestimmen kann, wenn das Bundesparlament irgendetwas macht.
Und die haben eigentlich bestimmt, also sogar ohne Volkswahl. Einfach gesagt, per Gesetz, schau, bist du in der Regierung vom Kanton automatisch auch gerade im Ständerat.
Genau.
Und so hat man eigentlich garantiert, hat Interessen vom Kanton sind wirklich auch in der einen Parlamentskammer vertreten. Und du würdest sagen auch, das hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Also wenn man anschaut, wie viele kantonsfreundliche Vorstöße von Ständeräten formuliert werden. Hast du ein Beispiel von einem Vorstoß, wo vielleicht findest du so, hey, das ist mega klar, da spürt man, da kommt jetzt aus dem Ständerat nicht wirklich etwas, das den Kanton supportet.
Ja, eigentlich ein schönes Beispiel war mal, was darum ging, auch die ukrainischen Schutzsuchenden unterzubringen, wo die Zahlen eben höher waren in der Schweiz und viele Leute bedürftiger in der Schweiz eben nach Schutz gesucht haben. Und zum Teil Platzprobleme ein bisschen, oder Gemeinden haben Mühe gehabt, irgendwelche Orte wie so zu finden, wo man die Leute könnte unterbringen könnte. Und dann hat es eigentlich wirklich einen Vorschlag gegeben vom Gemeindeverband, eine sehr eigentlich eben föderalistische Lösung, wie man auch zum Teil niederschwelliger hat, ja, können wie eben gewisse Unterkünfte bereitstellen. Und der Ständerat hat eigentlich gegen das entschieden, was Kantone vorgeschlagen haben, was Gemeinden haben vorgeschlagen und eigentlich eben genau eine antiföderalistische Position vorgenommen. Und jetzt ein Beispiel von ganz vielen. Also heute haben wir wirklich, die Ständerätinnen sagen zwar, sie sind die Stimme der Kantone, aber wir sehen, dass seitdem, wo eben auch die Ständeratsmitglieder elektronisch abstimmen, dass eigentlich mittlerweile wirklich auch das Parteibuch viel mehr zählt für die Ständeratsmitglieder als Kantonsflagge sozusagen.
Ah, spannend. Sie nennen sich auch immer auch sehr gerne so «Chambre de Réflexion».
Genau.
Also wir sind die nachdenken. Wie stark ist das noch so heute?
Ja, dort kann man vielleicht noch ändern, Ständerat so eine bestimmte Funktion zuschreiben, wenn es eben wie so darum geht, dass, wenn wir halt schauen, wer hockt im Ständerat, oder, dann sieht man schon mal, okay, das ist wirklich kein Abbild von der Bevölkerung. Dort sind alle, also gelinde gesagt, gell? Ja, genau. Alle haben Glatz, alle haben ein bestimmtes Alter, eine bestimmte Geschlechtsidentität, einen bestimmten Job. Es gibt fast nur JuristInnen im Ständerat. Einige waren ja früher eben in einer kantonalen Regierung oder im Nationalrat, also schon wirklich so BerufspolitikerInnen. Und ja, das führt halt dann schon, kann man jetzt aber auch das Positive wenden, wenn man so ein bisschen sagt, okay, wir haben dort wirklich ein Diversitätsproblem, kann man aber auch positiv.
Sie wissen, um was es geht. Sie wissen genau. Sicher, regieren, sie haben genau. Das ganze Leben nichts anderes gemacht.
Genau.
Also viel Expertise.
Sie haben viel Expertise, sie wissen, wie man das Gesetz schafft, sie kennen den Politbetrieb.
Aber halt schon, wenn man dann die ganze Zeit nur noch im Politbetrieb ist, verliert man vielleicht so ein bisschen den Kontakt zu, hey, was läuft in meinem Kanton wirklich, was sind wirklich vielleicht auch Anliegen von Schutzsuchenden. Es gibt Menschen, die flüchten. Was machen wir für die?
Genau. Und ich glaube, dort macht es wirklich auch einen grossen Unterschied, ob man eine Ständerätin, ein Ständerat ist aus einem sehr grossen, bevölkerungsreichen Kanton wie Zürich oder vielleicht von einem kleinen Kanton. Ich glaube, in einem kleinen Kanton sind halt einfach die Wege kurz. Ist überhaupt nicht respektierlich, aber es gibt einfach gar nicht so viel Personal, wo irgendwie überhaupt die Frage kommt, dann mal so ein solches Ständeratsamt einzunehmen, dann kennt man an. Oder das sind wirklich auch die Leute, wo man vorher schon irgendwie in die Kantonsregierung gewählt oder noch vorher in den Kantonsrat. Und das führt dann, eben kann man wiederum ins Positive wenden und sagen, eigentlich wären die Leute ja näher dran. Aber eben, und sie sagen auch gerne, dass sie für den Kanton da sind, für den Kanton streiten, aber wenn es wiederum geht, wer der auch wirklich eben kantonsfreundlicher ist, dann ist es wirklich eigentlich der Ständerat wirklich nicht mehr heute die Rolle für sich übernehmen.
Also eigentlich, faktisch sollte er ja eigentlich die Rolle noch haben als Kantonsvertretung. Das ist zumindest irgendwo festgeschrieben. Nimmt die Rolle, oder die Mitglieder nehmen die Rolle eigentlich nicht mehr so wahr. Jetzt zugespitzt formuliert, für was ist denn der Ständerat noch gut?
Ja, das ist nicht ganz eine unberechtigte Frage. Eben gerade insbesondere, weil man auch sieht, dass man im Ständerat mittlerweile auch vor allem nach Parteibuch stimmt. Im Nationalrat ist es ja wirklich krass. Oder da mittlerweile sind wir dort bei 98%. Also fast, eigentlich fast 100% stimmt ein Mitglied vom Nationalrat genauso, wie es die eigene Fraktion vorgibt, die eigene Partei vorgibt.
Oh, krass, da müssen wir eigentlich gar nicht mehr gross einzelne Köpfe wählen, sondern können einfach den Algorithmus von der Partei abstimmen lassen.
Genau. Dass man einfach wie sagt, okay, jemand beschließt, was die FDP stimmt und dann kann man einfach das aufrechnen, also wie viele Sitze das genau. die haben. Genau. Aha. Ja, das ist wirklich die sogenannte Fraktionsdisziplin, sagt man dem in der Forschung. Das ist wirklich extrem, wie das zugenommen hat über die letzten Jahre im Nationalrat. Und das ist natürlich auch ein bisschen eine Folge von Polarisierung, oder? Irgendwie, wenn Parteien so unterschiedliche Positionen haben und es eben wie auch wichtig ist, für sich zu profilieren gegenüber den WählerInnen, dass man eine klare Marke ist, dass man eben nicht irgendein Wischiwaschi-Verein ist, wo man früher viel auch gerne gesagt hat, bei der ehemaligen CVPU, da weiss man ja gar nicht, was man da bekommt, wenn man da irgendjemanden wie wählt. Heute will man Leute haben, die für etwas klar einstehen und eben ohne Kompromisse sozusagen wirklich für irgendeine Parteilinie stimmen. Und der Ständerat hat sich sehr lange gegen das ein bisschen wehren können. Im Ständerat sind viel mehr eben so ein bisschen, gerade auch weil es sehr so erfahrene PolitikerInnen sind, die fühlen sich bis heute immer so ein bisschen erhaben von diesen Parteien. Sie sagen, ja, ja, im Nationalrat, da streiten sie sich und geben so auf den Kopf. Wir wissen eben noch, können da schon noch den Kompromiss finden und wissen sozusagen, wo man vielleicht auch mal ein bisschen offener sein muss, eben auch mal vielleicht ein bisschen aus der eigenen Parteifarbe die ein bisschen aufzugeben. Das war lange tatsächlich so beim Ständerat. Und dann hat er auch wirklich die Funktion, eben, wie du es vorweg hast, auch ein bisschen von dem Korrigierenden vielleicht auch vom Kurs vom Nationalrat. Aber eben seit jetzt heute auch sozusagen der Ständerat auch elektronisch abstimmt und die WählerInnen eben sehen, okay, der hat uns sozusagen verraten, ja, Anführungszeichen, und eben miteinander abgestimmt. Das gibt natürlich einen riesigen Druck eben jetzt auf die StänderätInnen, quasi wirklich auf Parteilinie zu stimmen. Und wenn sich beide Räte in dem immer noch ähnlicher werden, weil eben so das Parteibuch wirklich mittlerweile in beiden Räten so durchdrückt, dann kann man sich natürlich schon fragen, brauchen wir eigentlich zwei nach ähnlichen Gedanken, nach ähnlichem Parteibuch tickenden Rat.
Oder genau, oder wäre vielleicht jetzt sogar der Moment da, um zu sagen, hey, Lösungen, die in anderen Ländern auch diskutiert werden, wir können zum Beispiel dort wirklich einen BürgerInnen-Rat machen, also wo Leute nach einem bestimmten Schema ausgelost werden, aus der Bevölkerung jede Person im Leben vielleicht einmal im Parlament Einsitz hat und durch das vielleicht wie auch losgelöst davon Partikularinteressen, weil man das Amt halten will, könnte regieren.
Genau, also das gibt es wirklich sozusagen eine gelöste Zukunftskammer, sagt man dem manchmal. Und vor ein paar Jahren hat Balthasar Glättli mal in diese Richtung einen sogenannten Klimarat schaffen, wo man die Leute ausgelöst hat. Und da hat man immerhin sagen, dass man, okay, wir behalten zwar Ständerat und Nationalrat bei, aber in diesem so wichtigen Thema, in dieser Klimapolitik, immerhin dort, hätten wir dann eben dann so einen Zukunftsrat, der nach einer ganz, ganz anderen Logik funktioniert. Du sagst, dass dort sind die Leute nicht gezwungen, sozusagen sich beliebt zu machen durch irgendwelche eben Massnahmen, die uns BürgerInnen nicht wehtun, dass man dann auch ja wieder gewählt wird, sondern die Leute sind einfach gelöst. Sie müssen sich nicht dem Zwang vor Wiederwahl unterwerfen. Die müssen auch nicht nach dieser Wahlkalenderlogik funktionieren, die anderen Nationalständeratsmitglieder halt müssen. Immer denken, oh, dann sind schon die nächsten Wahlen. Ich muss mich noch irgendwie profilieren, dass ich dann auch wirklich die Stimme mehr wieder verdiene. Das muss man natürlich nicht, wenn man einfach dort reingelost ist und weiss, man ist jetzt dort für eine bestimmte Zeit und dann wird es neu ausgelost. Es gibt eine ganz andere Form von Denken, da können ganz andere politische Ideen und vielleicht eben auch Visionen entstehen.
Gibt es Länder, die das schon wirklich ausprobieren und das wirklich erfolgreich läuft?
Ja, sehr spannende Frage.
Wenn du dazu beiträgst, dass es den Politkuchen-Podcast weiterhin gibt, zum Beispiel mit einem Beitrag via Twint auf 078 227 55 22, dann schicke ich dir mein heutiges Kuchenrezept mit allen Details und Backtipps zum selber nachbacken. Alles genau beschrieben, findest du in den Shownotes.
Man sieht wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen ein Beispiel. Also zum Beispiel in Deutschland hat es mal einen solchen BürgerInnenrat gegeben zur Aussenpolitik oder zur Ernährungspolitik. Sie beides ja eigentlich auch ein bisschen schwierige Felder, auch sehr konfliktive Felder. Wir wissen das alle ja in der Grillsaison irgendwie, so die Streit über Servela versus, sollte man überhaupt gewissen Ersatzprodukt auf Fleisch sagen oder nicht, da könnte schon der ganze Grill ab im Eimer sein. Also man sieht, da ist Sprengkraft drin und das sind solche Themen, die so kontrovers und polarisiert sind, sind oft Themen, die sich eben so BürgerInnenrat ganz besonders empfehlen können. Irland wäre ein anderes eindrückliches Beispiel, sehr ein katholisches, sehr ein konservativ traditionelles Land, was wiederum ist gegangen, auch die Ehe für alle. Wie geht man mit dem um, wo eben vielleicht bei gewissen Bevölkerungskreisen dort aus dieser Sozialisierungstradition wäre auf Ablehnung gestossen. Dort hat man gesagt, jetzt hören wir Leute aus, Leute wie du und ich, wir lassen darüber diskutieren, was Vor- und Nachteile sind und ja, so hat man dann auch wirklich die Abstimmung so vorbereitet, dass es eben auch wirklich mehrheitsfähig war, weil man wie gemerkt hat, hey, die BürgerInnen, ich sehe mich ja eigentlich in diesen Leuten abbildet, die bringen Argumente, die vielleicht eben für mich ganz anders wirken, als wenn das irgendeine Politikerin oder ein Politiker mir erzählt. Ich bin auf einmal für ganz andere Sachen offen oder ja, kann mir auch ganz andere Sachen vielleicht auf einmal für möglich vorstellen.
Mhm. Bevor wir noch über weitere Reformvorschläge für die Schweiz konkret reden,
nehmen wir ein bisschen Kuchen. Ah, wunderbar.
Und,
das ist so fein.
Ich würde gerne noch meine Lieblingsrubrik starten, und zwar entweder oder. Was fändest du schlimmer, nichts mehr können schmecken oder nichts mehr können sehen?
Ganz eine gute Frage. Und gell, man sollte schnell antworten. Das wäre so ein bisschen
Ja, grundsätzlich Zeit. Du kannst ja noch mal vorbeikommen im Podcast und dann die Frage
Kuchen nicht mehr schmecken kann, dann fehlt etwas sehr, sehr. Aber auch wenn man ihn nicht mehr sehen kann, fehlt wahnsinnig viel. Aber ich glaube, es ist so eine schwierige Frage. Nicht mehr sehen fände ich glaub, noch schlimmer.
Was wäre schwieriger für dich? Nie mehr an einen IB-Match oder nur noch Zürich-Deutsch reden?
Oh, ja. Oh je, yeah. Also es wird ja immer wie Gewissensbissen werden, immer wie arger. Ja, also nie mehr einen IB-Match gehen wäre wirklich noch schlimmer. Also
du Zürich-Deutsch?
Als nur noch Zürich-Deutsch reden, ja, das würde ich aufnehmen. Wenn ich dafür so mit dem Zürich-Dialekt gleich noch ein Match könnte, würde ich das aufnehmen.
Wow.
Ja.
Ich glaube, falls das jetzt jemand von IB hört, die werden dir eine gratis Saisonkarte schicken.
Ja, hoffentlich ein gratis Saison-Abi auf Lebzeiten mindestens. Nein, also gut.
Ich würde mit dir gerne noch konkret über eine Reform reden, wo du zusammen mit dem Adrian Vatter, Professor an der Uni Bern für Schweizer Politik, ihr habt das zusammen vorgeschlagen, wie man könnte dafür sorgen, dass die Interessen der Kantone besser in Bern im Bundeshaus vertreten sind. Kannst du uns erzählen? Kannst du mir erzählen, wie würde das funktionieren? Wie würde das aussehen?
Ja, gern. Wir sind eigentlich wirklich von der gleichen Analyse gestartet, echt ohne so feines Stück Kuchen. Aber wir haben auch zusammen darüber geredet, ohne Kuchen leider, über das Problem, dass einfach unser Ständerat nicht eine echte Kantonskammer ist, weil dort eben Kantonsregierungen nicht direkt vertreten sind. Und dann haben wir uns überlegt, ja, aber wie könnte man denn dafür sorgen, dass Gemeinden, Städte, das Kanton und eben auch der Bund wirklich zusammen an einem Tisch hocken, dass es irgendein Gefäß gibt, wo man zusammen Entscheidungen vorbereitet, wo die Kantone direkt dem Bund rückmelden können. Okay, das ist eine interessante Idee, die ihr da habt, aber das kann man nicht umsetzen. Das ist schwierig für uns. Uns fehlt der Platz. Oder hey, seid ihr schon mal wirklich im Tessin bei uns gewesen und habt die Rustici gesehen, wo alle die ZürcherInnen da gekauft haben? Da können wir nicht euer Raumplanungsgesetz so umsetzen, ohne dass wir die Häuser abprotzen müssen. Das ist jetzt eines von unzähligen Beispielen, wo in Schweizer Politik ganz häufig war, dass der Bund ein Gesetz macht und die Kantone müssen es umsetzen, aber die Kantone haben nicht selber neben dem Tisch hocken und mitreden. Aha. Und es führt dazu, dass Lösungen entstehen können, die nicht praktikabel sind, schlicht und einfach nicht praktikabel, nicht umsetzbar sind, oder wo ihre Wirkung eigentlich verfehlen, wo einfach etwas nicht mitdenkt, irgendeine spezielle Eigenheit, wo irgendeine Region hat, und wenn man das nicht berücksichtigt im Gesetz, das der Bund macht, dann kann die Politik nicht Wirkung entfalten. Und das, was wir dann dort haben probiert zu konkretisieren, und Achtung, da braucht es jetzt ganz ein grosses Stück Kuchen, weil das dann sehr trocken und wir müssen etwas machen, weil es so trocken gehört. Und das sind sogenannte ebenenübergreifende Führungsorgane. Aber wow. Es ist eigentlich wirklich der Rundtisch. Es ist wirklich der Rundtisch.
Eben ein übergreifendes Führungsorgan.
Wie gesagt, es klingt so trocken, für dass es eigentlich in der Praxis ein mega lebendiger runder Tisch sein könnte, wo alle gleichberechtigt am Tisch hocken, zusammen überlegen, was sind wirklich Lösungen, die funktionieren, die man kann umsetzen.
Das ist immer so schön in der Schweizer Politik, denn wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann macht man einen runden Tisch.
Nein, das stimmt.
Ja. Und mega häufig ist mir schon aufgefallen, auf den Zeitungsfotos sind die Tische dann aber eckig.
Oh, ja, so genau habe ich sie noch gar nicht angeschaut und ich hoffe, dass das Ganze auch an einem eckigen Tisch funktioniert.
Ich glaube schon, dass es an einem eckigen Tisch funktioniert, aber wenn ich die ganze Zeit würde sagen, jetzt machen wir einen runden Tisch zur wohnpolitischen Situation in der Schweiz, dann würde ich mich, glaube ich, als Kommunikationsverantwortlicher doch sorgen, dass der Tisch wirklich rund ist. Aber erzähl
sehr
mir
berechtigt.
Von diesen Ebenen, die übergreifen, die an so einem Tisch sitzen, wie würde das konkret aussehen? Wie viel... Also man müsste eigentlich ein Gremium gründen, das an dem Tisch sitzt. Wie würde man das zusammensetzen? genau. Kanton.
Jetzt haben wir ein Mathe-Problem. Oder? Wir haben 7 Bundesratsmitglieder, das ging vielleicht noch, aber wir haben 26 Kantone mit je 5 oder 7 RegierungsrätInnen. Und dann haben wir irgendetwas über 2000 Gemeinden, die alle auch irgendeine Regierung von 5, 7 oder 7 MitgliederInnen haben. Also, okay, egal ob eckig oder rund, aber ich glaube.
Es gab recht einen langen Tisch, so in einem Extrazug von Bern irgendwie durch die Schweiz durch. Einfach eine riesig lange Tafel.
Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Wenn die auch von dir verköstigt werden, gibt es aber für dich einiges zu tun.
Genau, ich würde Kuchen servieren in diesem Extrazug und an diesem langen Tisch würde dann der Föderalismus ausdiskutiert werden. Aber erzähl, also wie gross könnte das Gremium sein, dass man noch reden kann? Also 7, vielleicht 9 Leute, also müsste ungerad sein, tendenziell, oder?
Das ist genau, man muss wirklich bei dem anfangen, wie du sagst, etwas ungerad. Einfach, dass man wie auch, und ich glaube, das wäre auch wichtig, dass jemand könnte, am Schluss ein Machtwort auch reden. Das, ist eben, das braucht es, glaube ich, manchmal
schon.
Braucht
es Mami oder ein Papi in der Runde?
Es braucht es Mami oder ein Papi oder ob man dem der Bundespräsidentin sagt oder Kantonspräsidentin. Da könnte man alles, könnte man sich darüber einigen. Aber wichtig wäre einfach, am Schluss muss irgendjemand noch abschliessenden Entscheid treffen. Nicht, dass wir so eine Patte haben. Oder drei sind dafür, drei sind dagegen. Das macht Fronten auf und das ist gefährlich. Jemand muss irgendwo können, eben das Machtwort.
Also man hat 9 Leute. Wie wird die Vertretung vom Bund in diesem 9. Gremium?
Vom Bund, wenn wir jetzt eben probieren, zusammen das Mathe-Problem zu lösen, könnte man eigentlich auf etwas zurückgreifen, was der Bundesrat schon oft macht. Nämlich, wenn immer 3 von den 7, zum Beispiel über die Europapolitik, reden, über die Wirtschaftspolitik, macht der Bundesrat einen sogenannten Ausschuss. Da ist wie klar, okay, das sind jetzt die drei Bundesratsmitglieder, die halt zu diesem Thema irgendeinen Berührungspunkt haben. Eben, sagen wir jetzt zum Beispiel, in der Europapolitik ist es typischerweise der Außenminister, vielleicht auch noch der Wirtschaftsminister, vielleicht auch noch der Justizminister.
Also, so ein bisschen wie im Turnen früher, wir wählten so, die 3 Besten in diesem Bereich quasi.
Genau, die machen schon mal so eine kleine Mannschaft, wo man wie auch sagt, okay, die sind so wie eine Art Captain von Mannschaft, die kann man schon mal vorschicken.
Gibt es echt jemanden aus dem Bundesrat, der nie in so einen Ausschuss gewählt wird? Weil man am Schluss noch so dort doch findet, schade.
So das Problem, dass man immer am Schluss noch gewählt wird. Ja.
Also man hat 3 Leute aus dem Bundesrat, die damit zu tun hätten. Und dann wäre auf der Seite der Kantone, wer würde dort an dem Tisch sitzen.
Da wird es jetzt eben schon schwierig, oder? Da sind also wir 26 wetten und irgendwo können wir aber nicht mehr als eben die 9, weil sonst eben wird das Ganze wirklich extra zurück auf durch die ganze Schweiz. Und dort gäbe es eigentlich schon auch Modelle, die man könnte machen. Wir könnten überlegen, was wären eigentlich gute Kriterien. Und ich glaube, in der Schweiz ist es immer wichtig, dass irgendwie auch die unterschiedlichen Regionen einfach eine Stimme haben. Mhm. Dass man irgendwie so sagt, okay, man hat schon in der sogenannten Regierungskonferenz, das klingt auch trocken, aber dort hat man schon eine Abstufung nach Regionen. Da gibt es beispielsweise eine von Nordwestschweiz, eine von Westschweiz, eine, die so ein bisschen ein Metropolitanraum Zürich ist, eine von Ostschweiz. Und dann könnte man wie so sagen, okay. Also,
und das sind auch die eigentlich, wo man auch sagen, die sind eigentlich entstanden, wie sich Kantone heute zum Teil eben eigentlich nicht wirklich vertreten fühlen in Bern, wo sie dann finden, hey, look, wir tun gewisse, also es gibt wieder die Konferenzen und alle Gesundheitsdirektorinnen, alle Kulturministerinnen, die sich so treffen. Genau. Und du sagst jetzt, es gibt dann wie die regionalen noch. Also genau. Dass wie quasi Regionaldelegierte vom Regierungsrat in so eine Konferenz hineingehen und du würdest einen Chefinnen von diesen Gremien kommt er an den Tisch.
So. Perfekt zusammengefasst. Du hast dann wirklich genau, wie habe ich nie Bildungskonferenz Ostschweiz und die Person, die dort gerade das Präsidium hat, die könnte man dann hier abholen. Und dann könnte man so eine Art, hat man schon mal den Bundesratsausschuss und dann hat man auch wie eine Art Ausschuss von den Kantonsregierungen, wo man aber sicherstellen, dass wirklich jede Region irgendwo am Tisch ist. Und dann kann man sich natürlich auch noch überlegen, Gemeinden, Städte. Du hast Satan und ganz am Anfang, das ist eigentlich der blinde Fleck von unserem Föderalismus. Wir haben zwar, in unserer Bundesverfassung heisst, wir haben einen 3-stufigen Bundesstaat. Das heisst, ein Bundesstaat, der besteht aus Bund, Kantonen und den Gemeinden. Aber wenn es darum geht, eben wirklich mitzumachen in der Bundespolitik, da kommen wirklich die Städte und Gemeinden nicht vor. Und dort kann man sich jetzt eben überlegen, wenn man sagt, okay, wir haben den Ausschuss vom Bundesrat mit 3 Mitgliedern, aber wir haben irgendwie eine Anzahl von den Kantonen, könnte man irgendwie sagen, was man da immer will, zum Beispiel irgendwie 5. Und dann bleibt zumindest eine Vertretung noch übrig. Und du kannst mir jetzt natürlich fragen, ja, eine Vertretung und wir haben über 2000 Gemeinden.
Das der lustigste Gemeindepräsident, die
kannst
lustigste Gemeindepräsidentin würde man wählen in das Gremium.
Wenn du weißt, wie man die findet oder wie man den findet, go
ich
for it.
Ich habe die Tour schon ein paar kennengelernt und ich gefunden, ja, sitzt ab zu der Vorstellung. Ich finde so, hey, das sind gute Menschen, die so Gemeinden führen. Gibt es ganz viel.
Können sie sich nie bei dir melden?
Die können sich bei mir melden und die können dann einsetzen über in dem neuen Gremium.
In dem ebenübergreifenden
und Adrian Vater vorschlagen, um dafür zu sorgen, dass die Interessen von Kantonen, auch von den Gemeinden, von den Städten mit dem Bund eigentlich zusammengeführt werden. Eigentlich wie in einem neuen Bundesregierungsgemeinderat. Also eigentlich ein Konsortium, wo es jetzt noch nicht gibt, wo man aber könnte, ähnlich wie eine Landesregierung an einem kleinen, überschaubaren Tisch Probleme diskutieren. Die Frage ist ein bisschen, wahrscheinlich wäre das, wenn wir uns jetzt zurückerinnern, ich will das Wort zwar nicht gross aufbringen, aber während der Covid-Zeit ist doch grosse Diskussion gewesen, so, hey, wie koordiniert man zwischen Bund und Kanton? Irgendwann war doch noch das gewesen, das hast du mir auch mal erzählt, dass man dann den Krisenstab vom Bund mega früh aufgelöst hat und bei den Kantonen ist noch gewesen, jetzt wird alles ein bisschen chaotisch, man weiss gar nicht mehr, mit wem man reden soll. Also eigentlich könnte man sagen, wenn man so ein Gremium würde gründen, jetzt sind also Zeiten, wo man kann sagen, zwar auch Krise, aber zumindest jetzt nicht so eine klassische Krise gerade wie Covid. Wenn man so etwas würde jetzt etablieren, wären wir vielleicht für eine nächste Krise besser gewappnet auch.
Genau. Ich glaube, es sind zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die du sagst. Das eine ist, es ist natürlich schlecht, wenn die Krise mal da ist und dann will man probieren, irgendwie einen Anfinger und irgendwie auf das Mal zusammen am runden Tisch hocken. Es braucht eine Vertrauensbasis und die kann man sicher nicht aufbauen, wenn mal das Haus brennt. Oder? Da ist es wie so, zu spät, da braucht man das Fundament, da muss man sich schon vorher mal kennengelernt haben, wissen, was man dem Gegenüber hat, dem lustigen Gemeindepräsidenten oder eben einer versierten Regierungsrätin. Da braucht es eine gewisse Regelmäßigkeit, wo man sich trifft. Das weiss man aus der Forschung, das nennt man so die Sozialisierung. Es braucht einfach wie eine Art Grundstimmung, wo man weiss, hey, man kann sich auch auf mein Gegenüber verlassen, wenn die Krise losbricht. Und darum müsste man sich eben überlegen, wie könnte das Gremium eigentlich auch zu Friedenszeiten, in Anführungszeichen, funktionieren. Und da sehen wir heute, dass es tatsächlich eben schon funktioniert. Also das, was jetzt vielleicht für alle noch so ein bisschen abstrakt und vielleicht eine nette Idee oder so klingt, zum Beispiel in der Digitalisierungspolitik oder auch in der Sicherheitspolitik, da haben wir heute schon solche politische Führungsorgane, wo Bund, Kantone und Gemeinden eben zusammen vertreten sind. Und aber einfach eben im Unterschied zu dem, was wir eben möchten, Adrian Vater und ich, diese Ideen, die es im Moment schon gibt, die sind nur für einen bestimmten Bereich, eben Digitalisierung oder Sicherheit zuständig. Und jetzt unsere Idee wäre, dass man das eben auch hat, quasi grundsätzlich und generell für Zuständigkeiten und nicht erst eben in der Krise, wie du es gesagt hast, würde irgendwie aus der Taufe haben.
Mhm. Und so ein Modell könnte dafür sorgen, dass zum Beispiel jetzt auch, wenn eine Stadt etwas Neues ausprobieren will, neue Lösungen, einen progressiven Weg gehen will, dass man dann eben vielleicht weniger ausbremst wird vom nationalen Parlament oder wenn es eine neue Gebäudeordnung gibt, dass sie in den Tessiner Gemeinden nicht alle Rustici abschränzen.
Ja, das könnte sicher auch mittelfristig das Problem eben vom gegenseitigen Übersteuern eigentlich und Aushebeln von eigentlicher Autonomie, das könnte das vielleicht auch mittelfristig ein bisschen weniger machen. Einfach aus einem Grund, weil so ein gemeinsames an einem Tisch hocken und ein gemeinsames Regieren auch gegenseitiges Verständnis schafft. Und eben insbesondere auch wieder ein Verständnis schafft für einen Föderalismus, der heute im Bundesparlament eben oft fehlt. Und das, auf der einen Seite ist das so aus einem eigentlich schönen Grund so ein bisschen das Föderalismus-Sensorium abhanden gekommen. Nämlich etwas, was sicher drin spielt, ist, dass wir immer mehr Quereinsteigerinnen haben eigentlich im Nationalrat, die eben nicht die sogenannte Ochsentour machen, die nicht zuerst in einen Gemeinderat gewählt wurden, in einen Kantonsrat und dann am Schluss sozusagen noch den grossen Sprung ins Bundesparlament, sondern die eigentlich mehr oder weniger auch schon sehr jung ins Parlament gewählt wurden. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr wichtig, weil das trägt dazu ja auch bei, dass unser Parlament, das nie und immer ein Abbild ist von unserer Bevölkerung, dass das ein bisschen bunter wird, ein bisschen diverser. Aber der Preis ist dann eben natürlich, dass die eher vielleicht schon jung gewählten Parlamentsmitglieder oder die nicht so konfrontiert vielleicht bisher waren mit der Realität in den unterschiedlichen Gemeinden und Kantonen, nein, nicht so das Sensorium mitbringen, was eben eigentlich Föderalismus müsste heissen. Und das wiederum kann man dann auch schärfen, wenn man so sieht, hey, es funktioniert ja eigentlich, dass man drei Ebenen hat und drei unterschiedliche Sichtweisen, wenn man einfach auch sicherstellt, dass die auch wirklich irgendwo eine gemeinsame Plattform haben, um eben auch wirklich miteinander ein Problem zu lösen.
Danke für die neue Idee, die ihr euch ausgedacht habt. Ich bin gespannt, wer zulässt beim Politkuchen und ob das vielleicht irgendwann sogar noch an anderen Orten diskutiert wird, das neue Modell zur Sicherung des Schweizer Föderalismus, also schlussendlich einfach auch zur Sicherung unserer Demokratie. Rahel, ich nehme jetzt zum Schluss noch mal ein grosses Stück Rhabarberkuchen.
Ich auch. Und ich muss sagen, das ist alles anders als bittersüß. Das ist einfach ausgezeichnet auf der ganzen Linie. Wenn so Föderalismus mal wird, sind wir an einem guten Punkt in unserem Land.
Wenn ihr Lust habt, den Rhabarberkuchen nachzubacken, ich schicke sehr gerne das Rezept. Wenn du möchtest, den Politkuchen als Podcast in Zukunft unterstützen, dann schick doch einen Beitrag, wie viel auch immer, auf Twint, und zwar auf 078 227 55 22. Und als Antwort bekommst du ein Rezept von dem bittersüßen Rhabarber-Puddingkuchen.
Ausgezeichnet.
Damit wären wir schon am Ende vom heutigen Podcast. Schön, sind ihr dabei gewesen.